Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Ich habe YouTube erfunden in Deutschland.
You did? Ja. Hast du wirklich?
Ja.
So, das ist, wann ist YouTube
gestartet? Und wer hat die Kohle dafür gekriegt? Bibi.
So, hättest du halt auch mal früher auf Beauty-Tutorials umgeschwenkt.
Siehst du? Ja. Ich habe keinen Duschschaum released. Das war ein Riesenfehler.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
Hey!
Hey!
Brrr.
Skrr!
Skrr! Phil Laude in the house, a.k.a. Young Larry.
Ja, da stellt er sich schon selber vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, wo wir hinter die Branchen gucken. Nee, machen wir gar nicht. Wir gucken hinter die Kulissen der Entertainment-Branche. Und wenn jemand seit Dekaden nicht mehr aus der Entertainment-Branche dieses Landes wegzudenken ist, dann ist das definitiv nicht Phil Laude. Aber doch, ist es. Ich habe hier zu Gast heute Phil Laude. Phil.
Hey.
Du bist 30 Jahre geworden.
Hey. Toll.
Was ist für dich 30? Ist 30 wie, also ich habe früher mal gedacht, wenn jemand 30 war,
ja.
Früher, wenn du so 15 warst, 30 war so.
Ich weiß, was du meinst.
Du bist ein anderer 30er als die 30er, die ich früher 30.
Natürlich. Also 30 ist alt. Eigentlich.
Ja, aber jetzt ja nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Aber damals, also in dem Kopf des 16-jährigen Phil Laudes ist die Ü30-Party das, wo Menschen hingehen, die
zum
die Ballermann-Musik hören.
So, Ende Gelände.
Ja. Ne?
Haus, Kinder.
Ja.
Beziehungen kaputt.
Genau.
Das ist für mich, das war für mich 30.
Und ich glaube aber nur, dass wir denken, dass es jetzt was anderes ist. Es ist nichts anderes. Weil die dachten sich ja auch, wir sind noch richtig flippig.
Aber,
weißt du, wie ich meine?
Ja, aber die hatten auch schon ein Reihenhaus.
Die hatten auch schon ein Reihenhaus, das haben wir nicht, ja. Aber du, das liegt an der Struktur der Kohle. Das,
ja, und es liegt auch einfach an den Immobilienpreisen in Köln.
Ja, eben, an der Schere, die immer weiter auseinander geht.
Danke, Merkel, für den Maulkorb. Merkel, danke, meine
auf.
Fresse.
Die da oben, die haben ihre Reihenhäuser alle schon gekauft und unsere auch.
Die Häuser stehen seit Jahren in Reihe und Glied.
Es ist so hart, rich zu werden, ne? Es ist wirklich schwierig.
Aber wie definiere rich?
Richtig rich, rich, rich. Wirst du nicht mit Arbeit heutzutage.
Sondern?
Na, mit, dass du schon rich bist. Dann wirst du einfach noch richer. Mit Geld wirst du rich, aber nicht mit
was
Arbeit.
Ist, wo ist für dich, was ist für dich rich?
Rich? Ja, Millionen aufwärts. Und dann 5 Millionen aufwärts, nochmal ein Sprung.
Welche Währung?
Und dann Milliarde.
Yen?
Das sind die drei Typen von rich.
Yen?
Euros.
Euro.
Ja.
Wie viel ist denn ein Yen?
Ein Yen ist 84 Cent.
Ist das so?
Nö. Ich frei erfunden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht,
wie viel ein Yen ist. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich biete dir 1 Million Yen dafür, dass du mit mir schläfst, ich weiß nicht, ob das ein gutes Angebot ist, ehrlich gesagt.
Stimmt, das ist eigentlich so ein Ding. Ne? So, das könnte so eine Game-Show sein.
Ja, ja,
ich biete dir 2 Millionen Thai Baht.
Das ist eigentlich voll
dafür,
die gute,
dass du mit mir das und das
machst. Dass du das und das machst. Aber du so für, wie viele Währungen gibt es denn so?
Die
so
damit werde ich rich, mit der Idee. Und ich gebe dir 10% ab.
Okay.
Okay, Deal.
Aber in Lire.
Deal.
In Drachmen. Ich gebe dir 500 Drachmen dafür, dass
ja,
du
ich geb
das
dir 10%,
ist.
Aber nur in Drachmen.
Das
ist nämlich anders als 10% in Euro.
Also rich ist für dich 1 Million.
Ja, da fängt es an, glaube ich. Ich habe nicht mal 1 Mille, Digga. Und ich bin eigentlich jemand, der rich sein müsste. So,
ja,
bei
das,
dem, was
das,
ich eigentlich schon gemacht
ja,
habe.
Ja, das denke ich mir auch. So, da kommen wir aber gleich noch.
Ich habe YouTube erfunden in Deutschland.
You did?
Ja.
Hast du wirklich?
Ja.
So, das ist, wann ist YouTube
und wer
gestartet?
Hat die Kohle dafür gekriegt? Bibi.
So, hättest du halt auch mal früher auf Beauty-Tutorials umgeschwenkt.
Ja. Ich habe keinen Duschschaum released. Das war ein Riesenfehler.
Ich war, jetzt kommt mal der Real Talk. Ich war, als du oder eben mit Waititi so erfolgreich wart, ich war todesneidisch.
Ernsthaft?
Ja. Ja, klar. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch BWL studiert habe und nicht aus dem Quark gekommen bin, irgendwas aus meinem witzigen Talent zu machen. Und dann sind da so Leute, die total durch die Decke gehen, Parodien machen, was immer mein Traum war. Ich war voll.
Hä, wie lustig, das hast du mir nie erzählt.
Ich weiß, deswegen.
Sowas hebt man sich für einen Podcast auf. Ja, ne? Du hast
das ein paar Mal
auf der Zunge und
dann
war so.
Dann war der bei TV Total und nicht so. Das ist mein Spot.
Nicht verdient.
Und die Video und alles. Und das war, boah, ich so, ich will auch. Gott, ich will auch. Ich habe ich habe damals sogar noch in so einer Produktionsfirma in Hamburg ein Praktikum gemacht und dann überall nur noch Waititi. Und ich so.
Das ist krass, ja.
Geile Leben. Und man dachte ja direkt, ihr seid irgendwie sofort Millionärs, ehrlich gesagt.
Ja, das denken immer noch viele. Ich hatte letztens sogar eine ganz lustige Situation. Da waren Jungs vor mir auf der Straße gelaufen, haben über Phil Laude geredet. Und dass der Digga, und der eine meinte, Digga, der ist rich, Alter. Der hat richtig Money gemacht, so. Und dann meinte ich so, ja, geht so, ne? So hinter denen halt. Habe mich einfach so ins Gespräch eingeklinkt. Und für die war es halt der übelste Mindfuck.
Für die war es so voll der Messias, der so vom Kreuz aus mit denen spricht. Das, fuck, da ist er.
Ja, ja.
Almighty.
Das ist total lustig. Also manchmal so diese sehr cringing, awkwarden Momente auch so ein bisschen zu genießen in der Öffentlichkeit.
Aber ihr hattet krasse Verträge, oder? Wahrscheinlich. So, also
nee, seid ihr, auch
bist,
da,
du, also, bist du naiv in dieses Game reingeschlittert?
Also ich sage auch immer zu Tisi, weil der zum Beispiel oft sagt so, ja, wir haben ein paar echt so, wir haben Fehler gemacht, managementmäßig. So, wir waren auch bei einem nicht so guten Management am Anfang und all das. Aber ich sage immer, Digga, wir sind drei Jungs aus dem Dorf gewesen, die mit null Experience einfach nur mit so einer Schnapsidee in dieses Business, in dieses Becken da reingeworfen wurden. Und dafür haben wir uns fucking gut geschlagen im Großen und Ganzen. So, weißt du? Also wir haben auch Kohle gemacht. So. Es ist nicht so, dass ich irgendwie arm bin. Und es gibt auch Boybands, die haben tatsächlich einfach Verträge unterschrieben oder so, dass sie halt am Ende gar nichts davon hatten.
In Drachmen.
Von einem Mega-Erfolg ist am Ende eine Drachme geblieben, weißt du? Und so ist es jetzt auch nicht bei uns. Aber klar, wir haben schon, also wir haben irgendwie unseren Weg halt gemacht, aber der war so sehr eigen, sag ich mal. Wir hatten keinen gutes Management hinter uns, das irgendwie schon wusste, wie der Laden läuft oder so. Und auch eine Bibi, dass die am Ende das alles, also das ist ja ein Apparat dahinter.
Mhm.
Und dass dieser, sag ich mal, professionelle Apparat, wo wirklich dann auch die Kohle gemacht wird, dass der aufmerksam wurde auf das YouTube-Game, das kam halt erst, nachdem wir YouTube quasi schon durchgespielt hatten.
Wie hat das denn angefangen? Also du hast irgendwann gedacht, boah, ich bin witzig, ich mache jetzt ein lustiges Video und das lade ich auf diese Plattform hoch, die neu ist. Also was ist der Grundstein deiner Karriere?
Gerhard Meyer, Schultheater, 8. Klasse.
In dem, da war ich auch. Aber aus
da ging es los.
Jetzt wissen müssen.
Mit Zettel im Mitsommernachtstraum.
Ich habe auch den Mitsommernachtstraum gespielt.
Auch
ich
Zettel?
Ich war Lysander.
Siehst du? Hättest mal Zettel spielen. Dann wärst du YouTuber geworden.
Ich muss.
Das war dein Butterfly-Moment.
Aber welche Rolle war denn Zettel?
Na, der Witzige. Zettel war dieser
Esel,
Idiot.
Der in den Esel verwandelt
Tispe,
wurde?
Da ist eine Spalte in der Mauer und muss durch die Spalte durchgucken. Und dieses ganze William Shakespeare-Spalten-Muschi-
das Spaltenthema.
Metapher-Ding. Ne? Ja, genau. Und das war Zettel, der lustige Muschi-Witze im William Shakespeares Mitsommernachtstraum.
Und dann hast du gedacht, gut, das hat funktioniert, jetzt mache ich Videos.
Ja, jetzt mache ich Pimmelwitze. Das war dann, okay.
Aber was
Muschi-Witze ist mir zu hoch. Aber
du warst nicht alleine, oder?
Nee, es war dann so Schultheater und dann haben wir parallel einfach so aus Spaß, irgendwie, dann habe ich eine Digitalkamera geschenkt bekommen zu Weihnachten und dann meinte ich ich hatte zwei beste Freunde, Benny und Tisi. Und ich meine zu Benny, lass mal so ein lustiges Video drehen. Und Benny meinte, nee, kein Bock. Und dann habe ich Tisi gefragt.
Gott, liegt Benny schon seit Jahren in der Badewanne und heult?
Gute so, Frage. Oh Benny, falls Gott. Du zufällig diesen Benny? Podcast hörst, dann melde dich und sag, wie es dir geht.
Übrigens, Benny.
Weil die Freundschaft ist auch zerbrochen.
Dein Pech.
Ja, fand ich auch. Also ich war auch wirklich so, es war auch so, weißt du, da habe ich, glaube ich, schon zu der Zeit auch schon diesen Künstlerkomplex gehabt, dass ich das total verletzend fand, dass er nicht mitmacht bei meiner tollen Idee. Und dass
aber
er die nicht gut findet, weil die Idee war Pimp My Pullover, damals gab es Pimp My Ride. Kennst du das noch? Diese Show mit den Autos.
Ja, ja, ja.
Genau. Und ich wollte Pimp My Pullover machen, wo man so Pulli halt aufpimpt mit einem Subwoofer drin und whatever und dann voll diesen Pulli abfeiert, weil der alles kann und leuchten und so. Und ich fand das total geil, die Idee. Und Benny fand die halt nicht gut. Und dann war auch klar, okay, dann machst du eben nicht mit bei White Titty.
Krass.
Und aber Tizi war on fire und dann waren wir zwei der Grundstein.
Ja, aber das ist, glaube ich, was glaubst du, du hättest es alleine durchgezogen?
Nee. Ich habe auch letztens so einen Persönlichkeitstest gemacht. Kennst du den 16 Personalities? Das ist voll interessant. In der Psychologie bin ich so voll so amateurmäßig reingeschlittert in das Thema die letzten 2 Jahre. Und
ich bin nur zu 30% schwul übrigens, laut test.de.
Ja, dann wird das so stimmen, weil diese Tests sind immer wahr.
Und 70% ist Jude Drakas bei mir.
Ja, das Thema haben wir ja gerade schon
so
bei uns im Podcast durchexerziert. Genau, und in diesem Test kam raus, ich bin Aktivist. Das ist einer von 16 Persönlichkeitstypen. Der Test basiert auf den C.G. Jung hat irgendwie angefangen. Der war nach Freud so der Erste, der so ein bisschen das Game wieder neu aufgemischt hat. Und der hat angefangen mit diesen Persönlichkeitstypen. Und da ist daraus so ein Modell entstanden. Und dieser heutige Online-Test gibt halt 16 Typen. Mhm. Und der wird auch kritisiert ein bisschen, also ein bisschen Horoskopleserei ist. Aber ich habe mich sehr wiedergefunden in dem Aktivist-Typen. Und das sind halt so hochsensible Menschen, die dauernd mega viele Ideen haben, aber die nicht, wenn sie nicht in einem Team sind, dann setzen sie keine davon um. Mhm. Und das bin voll ich. Also ich habe ständig Ideen, ich habe so viele Ideen. Aber das Problem, wenn du mega viele Ideen hast, ist halt, viele davon sind auch richtig scheiße.
Ja.
Weil sonst hättest du nicht so viele. Also es ist ein ganz großer, ganz viel Mist ist auch dabei. Und das dann so zu unterscheiden und rauszukriegen, wo hast du jetzt wieder deinen Film und denkst, das ist geil, aber es ist total schlecht. Und so, dafür brauche ich halt ein Team. Und es war schon immer so. Ich bin Teamplayer.
Also auch damals so ihr zwei dann gegen den Rest der Welt. Dann habt ihr angefangen
TC mit. Tizi ist auch Aktivist.
Und dann
habt ihr den Test geschickt. Er ist genauso wie ich.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja, voll lustig.
Aber was war, also dann habt ihr gesagt, und dann, was ist dann passiert? Dann habt ihr das Video gemacht und dann habt ihr.
Mein Pullover niemals gedreht?
Nee.
Nee, müssen wir noch machen.
Mach.
Stattdessen habe ich SpongeBob, so eine SpongeBob-Figur mit einer Softgun abgeschossen und das in Zeitlupe aus ganz vielen Perspektiven gefilmt und dann Carmina Burana drunter geschnitten. Und das war mein erstes Video, was ich jemals gemacht habe. Es hieß SpongeBob, der Fall.
Okay.
Mhm.
Und dann, was ist mit diesem Video passiert?
Eine steile Karriere los.
Das sind die
Grundsteine.
Dann
nochmal 5 Jahre und dann hatten wir plötzlich Abonnenten. Das haben wir nie hochgeladen. Damals gab es auch, glaube ich, noch kein YouTube. Aber dann gab es die ersten viralen Videos, weiß ich noch, auf diesen ganzen File-Sharing-Seiten. Also so Bearshare, Emule,
wo man Morpheus, Videos, wo man sonst
E-Donkey,
irgendwie
whatever.
Pornos
genau.
Und
genau,
und
nur Anime-Porn und MP3s, Filme. Und dann ging es aber los mit zuerst den ersten deutschen Virals, die sich über diese P2P-Netzwerke verbreitet haben. Das war Lord of the Weed. Kennst du das noch?
Ich hab's geliebt.
Ja.
Ich hab's geliebt und deswegen habe ich euch
auch
so, gehasst, weil ich das auch immer machen wollte. Jetzt kommt richtiger Real Talk. Ich habe euch sogar mal über Facebook eine Nachricht geschrieben an die White Titty-Seite.
Simon, hör mir auf.
Doch, und habe geschrieben, hey, ich finde total cool, was ihr macht. Ich bin auch voll der Fan von Lord of the Weed und so. Kann ich mal irgendwie bei euch mitmachen?
Nein!
Doch,
wie geil!
Aber da hattet ihr schon 500.000 Fans und ich wusste so, egal, just do it.
Ey, wie lustig ist das denn? Ja, geil. Krass.
Und ich habe dich sogar mal in der Sauna voll gelabert, bei Fitness First. Weil ich eine Connection zum Dominik Porschen hatte. Und da habe ich dir gesagt, wie cool ich das Shake It Off Video fand und so. Aber ich glaube, du warst in einer sehr schwierigen Phase da. Ich glaube, das war damals, wo du so ein bisschen down. Ein bisschen ist gut, aber ich glaube, da habe ich dich in der schwierigen Phase erwischt. Da bist du auch immer noch ins Fitnessstudio gerannt, sahst total grimmig aus, hast schnell trainiert.
Ich kann mich ganz, ganz vage dran erinnern.
Immer so schnell an die Geräte, so voll, fickt euch, und dann bist du wieder gegangen. Also
wie krass. Ja, das war die absolute, das letzte bisschen White Titty so.
Ja.
Genau diese Phase. Und das war tatsächlich die schwierigste Lebensphase für mich, ja. krass. Und ich habe von dieser Phase, ich habe ganz oft, dass Leute zu mir kommen und mir irgendwelche Anekdoten aus dieser Phase erzählen und ich dann so, what the fuck happened? So. Mhm. Letztens kam ein Cutter von Mediakraft zu mir und oder ich kam zu dem und ich meine so, am Nürnberger Hauptbahnhof haben wir uns zufällig getroffen. Ich meine, Digga, wie lustig, du hier und so und wie geht's und so. Und dann meinte er so, ey Phil, ich wollte noch mal kurz sagen, so, ich dachte immer, du magst mich überhaupt nicht. Und ich so, was? Ja, ich dachte immer, du hast mich. Also, hä? Ja, weil ich habe dich immer gegrüßt auf dem Gang und du hast mich einfach nur böse angeguckt. Und
ich dachte auch, dann bei Fitness First, oh Gott, der ist richtig weird, der ist richtig wack. Richtig böse. Richtig
broken. Ja, so Gott. Ich war einfach nur broken.
Ja, so, aber für mich hat das, ich meine, ich kann da den ganzen Background nicht, was bei dir so passiert ist, sondern ich dachte einfach, du bist so erfolgsmüde. So, oh, nervt mich nicht, Leute, guckt mich nicht an, geht mir nicht auf den Sack. Don't talk to me, ich will nur mal einen Sport machen.
Ich glaube, was es letztendlich war, ist einfach nur dieser Tunnelblick. Dieser Tunnelblick, wo du nicht mehr richtig, wo du so in so Gedankenkarussell gefangen bist, dass du nicht mehr wirklich wahrnimmst, was um dich rum passiert.
Wie war denn für dich der krasse Fame?
Das ist halt immer eine gute Ausrede, wenn man einfach nur ein Arschloch war.
So, kenne ich. Jetzt kenne ich es auch. Aber wie war das für dich? Du konntest ja nicht mehr auf die Straße gehen, oder? In Köln und so, zu den Hochzeiten von YTD.
Also man wurde auf jeden Fall halt immer angesprochen.
Ja, und fandst du das, war das geil oder wie war da die Entwicklung? Am Anfang findet man es, glaube ich, ganz, ganz cool, so wow, die kennen mich. Und irgendwann ist es aber dann auch so, oh Leute, ich gehe gerade nur, ich kaufe gerade einen Dildo. Ich meine, sorry, ich bin auch nur ein, verstehst du?
Ja, Dildo-Fan. So. Ich kann mich an das erste Mal total gut erinnern. Das war vorm Kölner Dom. Und es war so, dass Tisi, Os und ich dann so getan haben, als ob uns das öfter passiert. Und innerlich war so, oh, geil.
Someone knows. Ja.
Oh. So, klar, können wir ein Foto machen, kein Problem. Und dann sind wir so um den Dom rumgegangen, haben alle nicht geredet. Wir haben alle das Gleiche gedacht. Und dann waren wir um den Dom rum und dann haben wir so kleine Kinder so uns so gefreut und so abgeklatscht. So.
Ja.
Ja, das ist sweet. Und dann am Ende kann ich mich noch an 2-3 Mal erinnern, überhaupt in meiner Karriere, dass jemand auf der Straße mich gehatet hat.
Gehatet?
Ja, ja. Also so über die Straße rübergerufen, ey, YTD ist voll scheiße oder sowas.
Ja, aber ich meine jetzt nicht nur den Hate, ich meine auch dieses generelle angesprochen und erkannt werden. Also, weil da war ja zu euren Hochzeiten, war doch Alarm, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs warst, oder? Wenn dich irgendwelche Kids gespottet haben.
Ja, ein Stück weit gibt's das immer noch. Also jetzt zum Beispiel an Karneval kann ich auch nicht auf, ich kann nicht an Karneval. Ja,
dafür wurde Karneval doch gemacht, Phil.
Ja, genau.
Wenn du nicht gerade als Allmann gehst, hier, ja. Zack.
True, aber wir haben halt auch noch ein Video gedreht, Allmann an Karneval.
Gut.
Und das ging halt nicht faktisch. Also es war so gefühlt plötzlich dann jeder. Und das gibt's, also das Erkanntwerden gibt's ja immer noch, aber ich glaube, die Brille hat sich ein bisschen verändert. Also es ist für mich jetzt einfach so ein Stück weit halt mein Leben und mein Alltag. Und davor war es halt schon, also du musst dich halt daran gewöhnen. Du musst dich halt daran gewöhnen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, weil Menschen beobachten dich so oder so. Und jeder fühlt sich auch ein Stück weit beobachtet, ständig. Und ich glaube sogar eher, dass du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du ein bisschen mehr lernst, damit dich davon abzuschotten oder zu sagen, es ist ja wie so eine Übung zu sagen, so, ja, ich kaufe mir den Dildo halt jetzt trotzdem.
Ja.
Ja.
Und ja, ich nehme den großen.
Ja, und was ist das Problem damit?
Was mich immer noch interessiert ist, wie ist dieser krasse Sprung passiert von Dorfvideo zu Megastar? Und was geht da in so einem jungen Mann ab?
Es waren so immer wieder so kleine Sprünge. Also es war nicht so der eine fette Sprung, sondern es war immer mal wieder so ein Ding. Also ich weiß noch, das erste war, wir haben dann so eine Sitcom aus Twilight gemacht. Twilight bis an die Grenzen der Liebe. Quasi, was passiert nach dem Film? Also wenn Edward und Bella 300 Jahre zusammen sind, schleicht sich ja auch irgendwann mal Alltag in diese aufregende Beziehung. Und das habe ich dann mit TC als Bella quasi als Sitcom gedreht. Grandios. Und und das war unser erster, also da hatten wir zum ersten Mal Fans. Dann ging es so los, dass wir dann Fans hatten und das war magisch. Also es war halt der Traum. Ne? Das war für die Jungs aus dem Dorf der große Traum, den sie sich davor immer so ein bisschen schon eingeredet hatten. Also ich habe mich eigentlich mein erstes Mal abgehoben, bin ich im Schultheater. So, als ich dann Zettel gespielt habe und die ganzen Mobber von früher herkamen und meinten, hey, das hast du super gemacht, Laude, dann war ich halt BÄM! weißt du? The King. Und
an dem Punkt bin ich damals stehen geblieben, aber ja, ruhig weiter.
Ja, da habe ich mich das erste Mal schon Fame gefühlt, obwohl ich es noch nicht war. Und mit Twilight ging das dann so los, dass halt wirklich Leute das halt sehr cool fanden. Und ab da gab es immer wieder so Momente. Dann gab es die erste Songparodie, die durch die Decke ging. Dann gab es Ihr Schweine habt mich angemalt.
Das war ein
Brett.
Und da war der aber schon dann Vertrag und da ging es dann, da war schon professionell das Ganze, oder? Oder nicht mehr Dorf? Und da war der schon in Köln dann und so?
Da waren wir schon in Köln, da hatten wir schon Management und das war kurz vor der Mediakraftzeit. Also es war kurz bevor YouTube zu so einem richtigen Business wurde. Und bis dahin hat es am meisten Spaß gemacht, würde ich sagen.
Ja. Und dann
kam die dunkle Zeit.
Ist das irgendwann so, dass man sich so an den Erfolg gewöhnt, dass es dann nicht mehr special ist? Dass man sich denkt, ja gut, jetzt haben wir wieder ein Video mit 5 Millionen Klicks oder 10. Ja, ja, toll, danke.
Ja, so eine eklige Zahlenkrankheit hat sich auch eingeschlichen, die mich auch bis heute noch so ein bisschen verfolgt.
Klicks. Also,
ja, Klicks und Klicks halt zu sagen, Klicks sind der Indikator für, wie gut es ist. Und das ist halt einfach falsch. Das ist ja vollkommener Quatsch. Aber in deiner Welt ist es irgendwann so. Und ich glaube, gerade wenn du in jungen Jahren halt quasi darauf, also ich weiß noch, diese ersten Erfolgserlebnisse, als wir dann Videos hochgeladen haben, die dann viral gingen und du dann so morgens das Erste, was du machst, so den Computer hochfahren, dich ins WLAN ein, in dein ISDN-Modem
ja, auf die
reinhacken. Genau. Und dann diese Statistiken lesen und dann steht da zum ersten Mal irgendwie so 500 Abonnenten dazu bekommen und du bist so, what the fuck? Und dieses Hochgefühl dann immer wieder haben zu wollen und davon dann aber irgendwann auch wieder wegzukommen, das ist so eine Reise, die ja auch noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Ich sage auch immer, ich glaube, es kommt nie wieder der Sprung von, ich kann von meiner Kunst jetzt leben,
ja,
so zu, alles andere ist nur noch so, ja, ist noch ein bisschen mehr und cool und so, aber dieses, ich kann das machen, auf was ich Bock habe und ich kriege dafür mein Geld,
ja,
dieser Sprung kommt nie wieder. Also nach oben hin ist es nur noch so marginal,
ja,
also, glaube ich.
Ja.
So, weil ich kenne das jetzt nicht so in Dimensionen wie du, aber ich am Anfang, ey, als ich das erste Mal bei Kunst gegen Bar 20 Euro für Comedy verdient, ich so, boah, geil, dann gehe ich jetzt in Rewe und habe ich mir von Comedy eine Milch gekauft und
ja,
ich so, fuck, das war eine Comedy-Milch.
Ja.
So vorm Rewe über meinen Kopf geschüttet.
Ja.
Bio. Und das war geil. Und dann irgendwann so, boah, ich kann fast jetzt schon, ich muss nichts anderes mehr machen und kann fast schon davon leben.
Ja.
Mittlerweile verdient man halt sein Geld.
Ja.
Und kriegt sie jeden Monat überwiesen.
Ja.
Und denkt so, ja, aber noch ein bisschen mehr wäre auch geil. Aber es kommt, glaube ich, nie wieder dieser First Step.
Es gibt nur eine Comedy-Milch.
Es gibt nur eine Comedy-Milch im Leben. Das notiert euch, schreibt euch das alle auf. Es gibt nur eine scheiß Comedy-Milch im Leben.
Fucking true, ja.
Warum das Ende? Ich meine, ihr wart ja immer noch wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Mit Boytiti. Und was war dann so, warum wolltet ihr nicht mehr? Oder wie
ja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, aber ich
kann mir das, aufgehört, man kann sich das nicht immer, mehr schön war.
Aber warum war es nicht mehr schön?
Es ist so Fließbandarbeit geworden und wir waren halt in so einer. Wir haben als Comedians angefangen, wir wollten immer Comedy machen und am Ende war Waititi halt eine Boyband, kann man so sagen. Ne?
Ah.
Und
Kommerz, mach dies, mach das.
Mach dies, mach das und wir sind ja auch auf Tour gegangen und die Leute haben halt so über die Jokes drüber gekreischt, quasi. Unsere
es war einfach
Fans.
Nur
und es war halt ein Hype.
Noch, ja, ja. The Hype was real.
Der Hype war real und es war auch alles geil, aber es war halt so, diese Reise war ein Stück weit halt beendet. So. Und jeder hat auch, also zum Beispiel, ganz viel ist ja wirklich zufällig entstanden bei uns. Ich glaube so, das hat ganz viele Vorteile gehabt damals und es war auch geil, dass das alles so passiert ist. Aber diese Zufälle haben sich dann auch später wieder, kam das dann auch wieder so raus. Also zum Beispiel, Oos ist komplett zufällig vor der Kamera gelandet. Es war jetzt kein Mensch, der, keine Ahnung, genau wie ich gesagt hat, so ich will unbedingt Comedian werden oder ich will unbedingt Filme machen, sondern es war halt mein Banknachbar, der dann meinte, ich finde Waititi cool, ich würde euch gern managen. Mit 16. Und der dann halt so.
Also Waititi wart nur ihr beide am Anfang.
Am Anfang waren es nur wir beide, dann war Oos unser Manager mit 16. Und dann hat er so ein bisschen gemanagt und dann haben wir so eine Sammy Slimani Hair Tutorial Parodie gemacht und meinen, oh, du guckst auch ein bisschen aus wie Sammy Slimani, kannst du den nicht spielen? Und so ist er halt dann vor die Kamera gerutscht und 8 Jahre später meinte er dann, Jungs, eigentlich wollte ich nie vor die Kamera. Also
später Kenntnis, aber besser als
ja, nie. Ja, und er bereut das ja auch nicht, das war also geil, aber er hat halt wieder mehr dahin gefunden zu dem, was er eigentlich wirklich will. Und das war bei uns allen dann so ein Prozess. Also wir sind ja mit Waititi erwachsen geworden und haben in dieser Zeit auch rausgefunden, was wir wirklich wollen. Und bei mir ist es Comedy und Schauspiel. Bei OS ist es tatsächlich jetzt wieder Management. Also OS managt wieder. Das ist funny. Und TC sucht noch ein bisschen.
Ja, also ja. Der ist so ein bisschen.
Ist aber auch schon immer, genau wie ich, ja auch so ein super philosophischer, tiefgründiger Mensch, der auch letztens zu mir meinte, so, ich weiß halt, das Wichtigste in meinem Leben sind irgendwie Freunde, Familie. Also wieso soll ich mehr arbeiten als nötig? Und wieso soll ich nicht maximal viel Zeit mit denen verbringen? Und ich dachte mir so, fuck,
ja.
True that.
Ja, das ist krass, wenn man selber, wenn man wirklich selber künstlerisch ist und auch wirklich einen Anspruch und seine Arbeit hat, dann ist, manchmal kommt man an den Punkt, wo man sich fragt, so the reason why I started, ne? Also ja. Dieses, ja, Geld und danke, aber es macht mir keinen Spaß, ich will andere Sachen sagen und machen,
ja.
So, und das ist, glaube ich, ein krasser Prozess, der dann aber hattet ihr Verträge, die euch gebunden haben, oder konntet ihr einfach aufhören, oder
wollten einfach aufhören.
Ja?
Ja. Und das ist, glaube ich, sau wertvoll. Ich habe letztens auch wieder Psychologie, was heißt letztens, von meinem Psychologen in der letzten Session gehört, dass es irgendwie, es gibt so in der Arbeitspsychologie 2, 3 Sachen, die eine erfüllte Arbeit ausmachen. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, ist Selbstbestimmtheit. Also wenn du selbst wählen kannst, was du arbeitest.
Ja.
Und wenn das nicht gegeben ist, das macht extrem unglücklich. Und das war aber nicht so bei uns. Also wir konnten uns frei entscheiden. Und wir haben ja auch unseren Abgang irgendwie würdevoll hingelegt. So. Wir sind nicht, es gibt andere YouTube-Kanäle, die sind dann sehr traurig auseinandergebrochen.
So eine Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz.
Sowas, genau.
Ich dachte, du wärst eine Freundin!
Ja, ja. Und wir haben in unserem letzten Video die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz parodiert. So, weißt du? Das ist, ja.
Genius.
Ja.
Einfach. Two brains, one thought.
Ja, siehst du.
Und wie war dann so der Weg jetzt dann als Solokünstler? Also hast du gewusst, ich muss weitermachen?
Ja, ja. Also ich fühle mich auch seitdem wieder so richtig wohl. Ich hatte dann während der Waititi-Zeit irgendwie so einen Business-Film, dass ich so dachte, weil ich habe schon beide Herzen schlagen in mir. Ist auch so eine Papa-Mama-Geschichte. Also meine Mama war bei den Münchner Philharmonikern und ist Geigerin und Künstlerin und mein Vater Informatiker und Unternehmer.
Und wer spielt die erste Geige in deinem Leben? Deine Mutter?
Mama, Kind, durch und durch, komplett.
Das sollte ein Witz werden wegen der Geige, aber es didn't happen. Didn't land.
Ist genial, ist schön. Aber
und
die da draußen haben alle gelacht gerade.
Ja. Also Vater eher so Business- bodenständig, Mutter eher
ja.
Freigeist.
Genau. Und diese 2 Herzen schlagen auch in meiner Brust. Aber das Künstlerherz ist weitaus ausgeprägter. Und das habe ich danach dann wieder gemerkt. Und auch schon in meinem Zivildienst meinte mein Zivi-Vorgesetzter, dass er echt mir beide Daumen drückt, dass es klappt mit Waititi. Und ich war so, Dankeschön. Ja, weil was anderes kannst du auch nicht. Und
so, Phil. Aber das kann, also das würde ich auch so bestätigen.
Ja, ne?
Ja. Ja. Wir haben schon ein paar Mal geredet und schwierig, geil, ja. Aber bei Titi war gut.
Ja.
Doch, doch.
Ja.
Nee, aber wie, also war das dann für dich so, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, war das eher so, oh mein Gott, wo sind die anderen? Oder war das so, geil, jetzt kann ich machen, was ich will?
Beides. Also, ja, ich, wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall ein Team. Ich brauche Leute um mich rum. Aber so künstlerisch mein eigenes Ding machen zu können, gibt mir schon extrem viel. So. Und gerade dann nochmal auch so der Schritt so auf die Bühne und Stand-up zu machen, was für mich irgendwie so, keine Ahnung, so zu Comedy, also zu einem wirklichen Comedian einfach für mich jetzt dazugehört. Und diesen Schritt zu machen und auch diese Selbstfindung, die dann auf der Bühne stattfindet, das will ich alles nicht missen in meinem Leben. Und es gibt mir so viel. Und ich weiß auch, dass ich so mit Stand-up nicht aufhören werde, bis ich sterbe. So, das ist einfach.
Aber wie war der, also ich meine, der Schritt von, ich bin hinter einer Kamera geschützt, ja. Ich kann schneiden,
ja, ja.
Ich kassiere Likes ein und Ding. Das ist ja schon ein beschützter Raum.
Safe.
Na, es ja. ist wirklich safe. Und dafür fehlen dir natürlich die direkten Reaktionen.
Ja.
Ein Like und ein Smiley ist nicht wie, wenn jemand lacht über das, was du sagst.
Genau.
Oder? Also es ist schon, ja. Ist das dann irgendwann so, oder war das bei dir so, dass du gedacht hast, ich brauche jetzt mal eine direkte Antwort auf das, was ich erzähle? Oder ja, ja. Was war der Schritt, was war die, warum dann auf einmal live, wenn online so gut klappt und du eigentlich damit ausgesorgt hast?
Ich glaube schon immer so dieser Wunsch, irgendwie auf die Bühne zu gehen und wirklich diese, wie du es halt sagst, ne, das kannst du nicht vergleichen. Und das, was ich damals im Schultheater empfunden habe, wollte ich halt dann doch nochmal haben und wieder haben. Aber der Schritt war hart, Alter. Ich bin auch mit way zu dicken Balls auf die Bühne.
Weil du dachtest, ja, ich bin schon jemand und...
Ja, Comedy kann ich, ja, habe ich jetzt 10 Jahre gemacht.
Ich war Fame, ich habe Arena. Genau. Wer seid ihr eigentlich?
Ja, ich weiß, wie das geht. Und,
aber es ist dem Publikum egal, ne? Das ist ein erster Moment so,
genau.
Der Fame so.
Ja.
Wow, den kenne ich und dann...
Es dauert...
Ja, aber sei witzig.
Es dauert 2 verkackte Pointen, bis du wieder ganz unten angekommen bist. Bist du wieder in der Realität.
Und dann hassen sie sich umso mehr. Weil dann ja, sind sie ja, nämlich ja. so, aha, ja. feiner 5 Millionen Abonnenten her,
mhm.
Das klappt wohl nicht.
Und ich hatte dann diesen Moment, wo so viel Panik einsetzt, dass dein Mund aufhört, Speichel zu produzieren.
Und du so trocken wirst und die Lippe so an die Zähne geht.
Und
ne?
dann plötzlich anfängst so zu reden und trotzdem noch so tun musst, als ob alles normal wäre.
Und die Temperatur ja, in deinem Körper steigt völlig, so in deinen ja. Kopf hoch und du stehst ja. so, ist überhaupt kein Problem, dass das hier nicht funktioniert, ja, aber ich ja. möchte gerne sterben.
Ja, mein Bruder und ich nennen es immer so Notstromaggregat. Wenn so in deinem Kopf so ein Schalter plötzlich so puff, alles ausschaltet und dann geht nochmal so was an. Aber das ist nur noch so ein Teil von deinem Hirn, der nur noch sagt Flucht, Flucht, Flucht. Und dann musst du trotzdem noch performen. Das hatte ich. Und danach habe ich dann noch ein paar Auftritte gemacht. Die waren dann teilweise nochmal ähnlich schlimm. Und dann habe ich sehr schnell wieder aufgegeben mit Stand-Up. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis ich wieder angefangen habe. Und das war vor 2 Jahren. Und seitdem läuft es ganz gut. Stand-up-Game.
Kannst du sagen, dass dir das eine mehr Spaß macht als das andere? Oder ist das so eine Mischkalkulation? So ein schöner deutscher Mischwald?
Also so langfristig, das, was mir am allermeisten Spaß macht, ist schon Spielen. Also Stand-up Live. Und Schauspiel. Und Schauspiel.
Okay.
Also so Spielen, Rollen annehmen, das ist das Geilste an meiner Arbeit. Und das ist auch bei YouTube nach wie vor das, was ich am allerliebsten mache. Also vor der Kamera. Spielen komische Charaktere, weirde. So, wir hatten es vorhin auch schon so, diese so auch provokanten Characters zu spielen. Das zu so provozieren, ein bisschen, ja, so, eigentlich so Zeug, das gern Kinder machen.
Same here.
Ein sehr starkes inneres Kind, Simon.
Ja, ein sehr aufgewühltes, sehr aggressives, mit viel zu viel Zucker gefüttertes inneres Kind.
Ich will doch eine Cola. Bist du auch so super sensibel?
Ja, super sensibel, glaube ich.
Kann ich auch so Kleinigkeiten irgendwie total so an deinem Selbstwertgefühl kratzen und dann wirst du so Drama Queen mäßig, dass du dann so zurückhaust oder so?
Konnten sie mal.
Ja.
Jetzt nicht mehr.
Nee, ich hatte es und mein Psychologe meinte dann zu mir so, das war so geil, weil der meinte dann so, ja, das sind so Sachen, die so, ja, so in der frühkindlichen Entwicklung oft passieren, schief, bei so einem 3- oder 4-Jährigen. Ich musste halt voll lachen, weil ich so dachte, ah geil, ich bin halt einfach 4 in meiner Entwicklung in manchen Bereichen. Und dann meinte er aber auch so direkt, weil ich so gelacht habe, so, ja, aber also nehmen Sie das auch ruhig, also das ist auch was sehr Positives, weil das ist gleichzeitig die Seite in Ihnen, die kreativ ist, die immer neue Kackideen hat.
So, das hat mein Therapeut zu mir auch gesagt.
Siehst du? Hast du auch einen?
Nee, ich war in der Corona-Krise hatte ich am Anfang echt einen krassen Durchhänger.
Ja.
Und da bin ich so ein paar Mal zu einem, also ich habe jetzt nicht wirklich eine Therapie gemacht, ich bin ein paar Mal zu so einem Dude gefahren.
Ja.
Der mal mir ein bisschen objektiven Input geliefert hat. Ne? Weil man ist ja sonst auch so in seinem Echoraum.
Ja.
Man hat seinen Partner, Partnerin, Geschwister, alle, die selber einander Fatsche ja. haben. Und Mama braucht man so einen objektiven Blick auf die Dinge.
Genau.
weil ja. sonst bist du so verloren in deiner eigenen Sichtweise.
Die oft so falsch ist.
Voll, absolut.
Du hast eine Brille auf, du rennst ja die ganze Zeit mit einer Brille durchs Leben und es passieren Dinge und du denkst, die passieren wirklich, aber das stimmt nicht. Nee, es ist deine subjektiv. Sicht ja. auf alles. Und das ist auch, also ich kann das einfach wirklich jedem empfehlen, weil also dieses Thema so Mental Health ist auch für mich so ein ganz, also so ein wichtiges Thema geworden, weil ich einfach weiß, wie viel mir das selber gebracht hat und wie verloren ich, glaube ich, wäre, wenn ich mich nicht um meinen Kopf gekümmert hätte und kümmern würde. Hier,
absolut. Ja. Ich meine, du hast ja auch sehr schwere Zeiten durchgemacht. So,
ja.
Weiß ich wie, also ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber du hast sehr schwere Zeiten durchgemacht, die du aber dann auch mit deinen Followern geteilt hast.
Ja.
Wie wichtig war das für dich, diese Realness ins Game zu bringen?
Und wie völlig, schwer? Völlig neu für mich und auch schwer. Und ich bin auch zum Beispiel tatsächlich selber noch nicht so weit, dass ich darüber reden kann. Also ich brauche diese Distanz, dass ich dazu schreibe. Aber ich kann noch nicht öffentlich so richtig darüber reden.
Mhm.
Aber dieser das überhaupt zu tun und das Ganze, also dadurch mich nicht verstellen zu müssen, grundsätzlich in der auch privat, also weil Menschen einfach wissen, keine Ahnung, so Comedy-Preis vor 2 Jahren oder so und ich war trotzdem da und ich war halt nicht richtig da.
Das ist so krass, ne? Man denkt, ja. Alle denken immer so, man ist da happy immer und alles ja. ist gut und manchmal sind wir alle so abgefuckt in unseren ja. Köpfen und spielen nur noch so den Autopiloten
ja.
und alle denken, wow, voll ja. gut bei dem
genau.
und du denkst so, können wir tauschen?
Ja.
Weil, Fakt.
Ja, und überhaupt auch diese Erkenntnis, also bei mir ging es ja um einen Schicksalsschlag, einen ganz schlimmen, und den, aber auch dann diese Erkenntnis aufgrund von dem Feedback, was dann kam, weil sich natürlich Menschen auch dir öffnen, wenn du dich denen ja. öffnest. Und dadurch, dass ich das geteilt habe und meine Gefühle geteilt habe, kamen auch sehr viele auf mich zu, haben dasselbe gemacht und mir ist klar geworden, fuck, Alter, natürlich, logischerweise trägt jeder in diesem Leben sein Päckchen, weil wir kommen hier alle nicht lebend raus und jeder wird das irgendwann durchmachen, was ich durchgemacht habe. Und viele haben auch schon ganz viel durchgemacht.
Mhm.
Und es ist auch scheißegal. Also man kann das nicht vergleichen. Mhm. Du kannst nicht, wenn es für dich ein schlimmer Schicksalsschlag ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es das. Auch wenn dein Hamster gestorben ist. Fuck it. So, es kann alles was bei dir auslösen. Und das war aber auch wieder ein geiles, also ein gutes Gefühl. Einfach zu wissen, ich bin nicht da alleine. Überhaupt nicht allein. Mhm. Und es gibt nichts, was ich daran verstecken muss. Und auch an diesem Thema zum Beispiel zum Psychologen zu gehen oder so, das ist auch einfach nichts, was man verstecken muss.
Also,
ganz im Gegenteil.
Ich finde auch immer die Tatsache so, ich meine, man kann das nennen, wie man es will. So, man kann es auch irgendwie, ich finde auch so das Thema ein Coach oder sonst irgendwas, jemand, der einfach einen anderen Blick hat. Einfach, der ja. nicht in deiner Suppe mitschwimmt und dir nach dem Mund redet oder irgendwie dich eh immer abdrängen will, sondern jemand, der von außen völlig neutral sich deine Geschichte anguckt und einfach nur Input gibt. Das kann so viel wert sein.
Ja.
Das ist nichts anderes, als ein Buch zu lesen, nur mit einer echten Person, die noch ja. im Raum ist und wo man noch das Menschliche, Empathische mitfühlt.
Ja.
Also ich finde da ist auch nichts, überhaupt nichts verwerflich dran und nicht, oh je, das ist ein Klatschi oder sonst irgendwas. Ich bin froh, dass ich so ein emotionaler Mensch bin, ehrlich gesagt, das denke ich mir immer, weil ich habe zwar schon meine Lows gehabt und die waren echt ekelhaft, aber ich hatte auch schon krasse Highs und die sind umso geiler.
Mm.
Und ich kenne Leute, die leben so dieses
Feel you.
Die leben so dieses Baseline-Leben, wo ich mir denke, ne, da möchte ich lieber total mich eine Stunde drüber freuen, wie schön gerade die Sonne untergeht und dann aber im Keller heulen, ja. weil irgendwas passiert ist. Okay, aber na, ich glaube, die große Kunst ist es, diese Wogen nicht ganz so weit ausschlagen zu lassen,
mm.
sowohl nach oben als auch nach unten, dass Erfolg dich nicht total durchdrehen lässt und dich denken lässt, ohne mich geht gar nichts,
ja.
dass aber auch Sachen, die schieflaufen, dich nicht so weit runterziehen, dass du denkst, jetzt geht gar nichts mehr.
Ja, genau. Ich glaube, das macht am Ende das Leben. Also ich glaube, das Leben ist wie so ein Kompressor, der diese Extremausschläge so immer mehr so dämpft.
Kompensiert irgendwie.
Ja, und irgendwann guckst du halt Traumschiff, weißt du? Das ist am Ende so. Das ist meine Oma. Das ist meine Oma, weißt du? Die hat Krieg durchgemacht und die war eine Action-Oma und die hat rumgeschimpft und die hat gestritten mit meiner Mama, weil sie unbedingt wollte, dass meine Mama eine Mikrowelle zu Hause hat. Und jetzt liegt die einfach nur im Bett, so kann nichts mehr, die kann noch liegen, Und ich frage Oma, wie es dir geht. Wie geht's dir? Oh, ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden.
Frieden.
So, wie geht's dir, Philipp? Prinz Philipp. Das ist, ja, sie ist der geilste. Ich liebe meine Oma, weil sie ist Buddha. Weißt du, sie liegt da und ist einfach zufrieden. Die ist auch nicht glücklich. Die ist zufrieden. So, weißt du? Und das ist so, that's the shit. Das ist das, was du in diesen ganzen Eckart Tolle und whatever immer liest. Aber so einem Menschen mal zu begegnen, das spürst du dann, wenn du so ein Buddha vor dir hast. Und ich kenne zwei in meinem Leben. So, und das ist geil. Das ist so das Ziel, finde ich.
Ich bin der andere übrigens.
Genau, Simon Stäblein und meine Oma. sind meine
Buddies. Buddy.
Ja.
Du hast ja... Der Unterschied zwischen zum Beispiel den Videos und der Live-Performance ist ja, in den Videos bist du oft ein Charakter.
Ja.
Na? Ist das manchmal eine Flucht? Aus der Flucht von Phil Laudeweg? Oder war es das manchmal?
Ja, kann gut sein, ja. Ja. Klar, hinter einem Charakter kannst du dich verstecken. Und ich glaube, so dieser Prozess, sich selber zu finden, der ist auch bei mir noch gar nicht, der ist noch voll am Rödeln, so. Ich glaube, beim Stand-Up-Comedian, wie lange machst du jetzt Stand-Up?
8 Jahre.
Ich glaube, das ist das, was du 8 Jahre lang machst, oder?
Also, ja, du gräbst und du stößt auf Zeug, wo du denkst, so, können wir das wieder zumachen? haben wir Beton da und Diamanten? Oder stößt aber auf Zeug, wo du denkst, so, das riecht ganz gut.
Ja.
Was ist das? So, aber es ist zu krass. Also, es kommt auch immer darauf an, was du für ein Künstler bist. Ob du halt einfach irgendwie nur Fame und Geld und oder ob du wirklich Bock hast zu graben.
Mhm.
So, aber wenn du gräbst, findest du sowohl Rohstoff als auch Fäkal-Stuff.
Ja, also, und du bist, glaube ich, so ein Gräber durch und durch.
Ja. Und also bei mir, das erste Programm war so sehr... Ja, was ist so witzig? Und das zweite wird eher so, who am I?
Mm.
Und ich habe ein bisschen Schiss davor auch, so, weil das ist dann schon auch, aber ich habe auch Bock drauf.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es bei dir auch dann, der Stand-Up, der dich so reizt, wer ist Phil Laude? Und nicht nur, wer sind die Charaktere?
Ja.
Und ja, funny, sondern wer bin ich und warum? Und,
ja.
Und warum hast du so eine hässliche Brille auf? Also weißt du, so die
ja.
Fragen, die man sich halt irgendwie stellt
ja.
auf so einem Weg.
Und der Prozess bei mir, glaube ich, noch so gerade erst so richtig angeschoben. Also wer ich privat bin, weiß ich auch noch nicht, aber künstlerisch weiß ich auch noch nicht. Also das hat erst nach, also Waititi war was anderes, ganz klar. Und jetzt kommen so die Charaktere und irgendwie merke ich schon, irgendwie steckt auch in den Charakteren, irgendwie steckt da schon auch ganz viel von mir drin. Also dieser Allmann, der zum einen so alles kontrollieren will, aber zum anderen auch manchmal völlig über die Stränge schlägt. Das bin irgendwo auch ich, auf jeden Fall. Aber halt auch noch lang nicht so richtig.
Du bist ja auch ein Perfektionist, ne?
Ja.
Also du bist auch ein krasser Perfektionist, ne? Das ist auch was, was dir, glaube ich, was deine Arbeit gut macht,
ja.
Aber was dir auch manchmal im Weg steht.
Ja.
Ich dachte am Anfang so, als du dann auch mit Stand-Up und so angefangen hast, ich dachte, dass du relativ schnell auf Tour gehst, weil du hast die Anhängerschaft, du hättest direkt relativ, also zumindest mittelgroße Locations einfach voll gemacht mit Publikum und hättest damit, glaube ich, wieder auch gutes Geld verdient dann. Live verdient man ganz gut Geld, wenn man so Läden dann voll macht.
Ja.
Und das hatte ich eigentlich gedacht. Ich dachte mir so, warum gehen wir nicht auf Tour? Und dann ist mir nach und nach, als ich dich so ein bisschen kennengelernt habe, ist mir dann halt aufgefallen, dass du halt einfach was, du willst halt abliefern. Du willst nicht einfach nur, dass Leute da hinkommen, einmal bezahlen, weil sie denken, oh, der Phil, den fand ich immer so geil bei Waititi, sondern du willst überzeugen und du willst, dass Leute rausgehen und sagen, das war geil.
Ja.
Und nicht, ja, war halt, Waititi fand ich besser.
Mhm. Ja.
Und das versteht man am Anfang nicht, wenn man jemanden nicht kennt, aber das ist bei dir dann sehr schnell klar geworden, nee, wenn ich da rausgehe, dann möchte ich abliefern. Und ich glaube aber auch, dass es dir manchmal dann im Weg steht.
Weil ich eben keinen Duschschaum rausgebracht habe.
Weil du erstens das und weil du aber auch dann zu sehr, du musst auf der Bühne, das ist vielleicht sehr persönlich, aber du musst auch noch lernen, dass das Scheitern voll okay ist.
Ja.
Du musst noch lernen, dass du da oben stehst und 2, 3 Nummern machst, wo du denkst so, wo danach auch wirklich sagst du den Leuten, das war kacke, oder? Und du darfst nichts ausmachen.
Mhm. Ich weiß, was du meinst. Und,
also, weil ich kenne diesen Perfektionismus. Ich kenne dieses, ich muss das beim ersten Mal schon so perfekt, dass die nein, alles wächst.
Ja.
Alles braucht seine Zeit. Und
du kommst zu einer anderen Freiheit. Ich glaube, dass du es dann schaffst, das habe ich irgendwann mal von Joe Rogan gehört, ist mir voll hingeblieben, der meinte so, Level 1 Stand-Up ist so, du schmeißt Bälle an die Wand und die kleben bleiben, die spielst du, so ungefähr. Und da habe ich natürlich auch angefangen. Level 2 ist irgendwie, du schmeißt wirklich nur noch die Bälle, die dir selber gefallen. Und Level 3 ist, dass du selbst Bälle, die den Leuten nicht gefallen, so fest schmeißt, dass sie einfach so sagen, fuck, that's the shit.
Ja, du bist ein Vertriebler, du verkaufst. Ja. Du verkaufst deine Ideen und du musst die so dermaßen selbstbewusst verkaufen, dass die Leute sagen, ja, nehme ich.
Und dafür musst du, glaube ich, durch dieses Scheitern sehr oft durch, damit du einfach so sagst, so, ich schmeiß anyways meine Bälle. Und wenn du zu perfektionistisch bist und sagst, das ist nicht gestattet, dann werde ich am Ende immer nur Einmannwitze machen.
Ich hatte so Schiss am Anfang. Ich hatte vor manchen Auftritten, ich war so kurz davor, Auftritte abzusagen und so. Ich musste auch so oft durchs Tal der Angst, weil es noch nicht sitzt und weil ich absolut nicht, ich hatte so Angst zu scheitern und ich persönlich bin erstaunt, dass ich da bin, wo ich bin, weil ich habe auch krasse Inner Demons, die mich von meinem Weg zerren wollten. Nimm Heroin, komm. I didn't.
Was ist mit denen? Was machen die jetzt?
Die mischen sich ab und zu ein, aber die haben ganz schön Gegenwehr bekommen. So, ich habe auch einfach mal angefangen und mich zu honorieren für das, was ich gemacht habe und was ich schon geleistet habe und so. Und
ach, du hast Selbstliebe entdeckt.
Junge! Auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall.
War das auch so ein Cringe, so ein ganz großer Cringe-Moment für dich? So dieses erste Mal so eine Affirmation in den Spiegel sagen musste, so, du bist toll.
Ja.
So, und ich schaue mich so an und denke so, halt's Maul, halt's Maul, Laude.
Ja, vor allem beim ersten Mal ist der Spiegel zersplittert. Ich so, gut, dann nicht. Sorry, nein. Das ist schon krass, diese beiden Seiten, die man so als Künstler in sich trägt.
Ja, meinst du, es ist ein Künstlerding oder haben das alle?
Ich glaube, also ich kenne keinen Künstler, der nicht irgendwie absolut Issues hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also Künstler safe, aber was ist mit anderen Menschen? Haben die das auch alle?
Ja, aber wie schon erwähnt, es gibt halt dann sehr viele, die halt so sehr ihr Ding machen. Und ich glaube auch, dass es mit dem Intellekt zusammenhängt. Je dümmer du bist, desto einfacher kannst du einfach dein Ding machen. Du willst die Sache auch gar nicht verstehen. Und je schlauer du bist, desto mehr. Ich meine, wenn du schlau bist, dann fällt dir sofort auf, was ist das hier überhaupt für eine Scheiße?
Ja.
Ich bestehe aus irgendwelchen Molekülen, die irgendwie reden und da sind Bäume und die machen aus Licht was? Hä?
Ja.
Also dieses Wunder, das wir nicht verstehen können und daran zu scheitern.
Ja.
Ne? Also wenn man an die Grenzen des Verstandes kommt, ist ja ein sehr unangenehmer Moment.
Ja, voll, ja.
So
ja.
Dieses, ich verstehe es nicht. Und ich werde es auch nie verstehen.
Ja.
Und sich damit abzufinden.
Ja.
Das fällt mir schwer.
Ja.
So, dass es so viele Fragen in diesem Leben gibt, auf die ich auf keinen Fall eine Antwort kriegen werde.
Ja. Ja, Einstein-Zitat fällt mir da immer wieder ein, was ich liebe. Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur in ihr zurechtfinden. Das ist so, that's the shit. So am Ende. Und trotzdem, du versuchst es immer wieder und manchmal ist es ja auch ganz geil. Und manchmal mag ich auch diesen Mindfuck-Moment, wo du dann so, warte mal, wenn es keinen Gott gibt, dann, also was kommt, also wo, also irgendwas muss, irgendwas, das Einzige, was ja wirklich ultimativ wahr ist, ist, dass wir existieren.
Ist es das?
Ja, das, was existiert, also es existiert was, irgendwas. Und das kommt ja irgendwo her. Und dann ist der System Overload, fuck.
Wirklich.
Wer bin ich, wer ist Lenny?
Insert Coin, please.
Ja, und dann kommt aber bei mir danach oft so ein Gefühl, so, ja, dann fuck it.
Eben,
schwimm
so
nackt im Meer, ja, geil.
So, ne? Essen Kinder Bueno White.
Ja,
mein Gott,
genau, gönn dir
passt halt eine Haselnussallergie.
Pizza und schlaf im Pizzakarton ein. Ja.
Was mich auch noch interessieren würde, ist die Frage, glaubst du, dass du für immer in der Entertainment-Branche bist?
Ja.
Ja?
Auch auf der Bühne.
Echt?
Ja.
Ich nicht.
Ich hatte das mit Stefan Raab, diesen Moment, wo ich das beschlossen habe, lustigerweise.
Tell me more.
Tell me more. Ich war im Brainpool Office, bin da durchgelaufen. Stefan hat irgendwie so ein Kölner Männchen gegessen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber es ist so mit so Zuckerguss drauf.
Okay.
Und dem hat er gerade so ein Bein abgerissen und mich gefragt, ob ich das Bein essen möchte. Und
okay, das hört sich nach Texas Chainsaw Massacre an, alles, aber gut.
Ja. Und dann habe ich das Bein von diesem Pitter gegessen und dann hatten wir so Smalltalk, der aber schnell abgerutscht ist in so ein Deep Talk, weil ich meinte dann nur so, ob er das, ob er nicht manchmal so Bock hätte, wieder irgendwie so in das Game auch einzusteigen. Und dann meinte, nee, ich bin ja schon erfolgreichster Influencer überhaupt. Und dann hat er so Statistik gezeigt, dass er mit einem Post irgendwie mehr Kommentare gekriegt hat, eine höhere Interaktion hatte als jeder andere. Meinte, okay, Influencer-Game auch schon durchgespielt. Und dann, aber er produziert ja noch Shows. Und dann meinte ich so, ja, wofür machst du das? So, für die Kohle kann es ja nicht sein. So, Und er meinte, doch. Hat sich voll totgelacht und meinte zu mir, ja, wieso machst du es denn? Willst du geliebt werden oder was? Ich meinte so, ja, ich glaube schon. Und also, ich glaube, das geht nie weg. Ich glaube, ich verstehe mittlerweile auch so, was ich früher nicht so verstanden habe, so ein Thomas Gottschalk oder so ein Harald Schmidt oder so, die dann immer wieder irgendwas machen, so. Die ja auch längst sagen könnten, ich habe das Game komplett durchgespielt, so. Aber ich glaube, das geht nie weg, dieser Drang, irgendwas zu machen. Und deswegen, glaube ich, werde ich das einfach immer machen. Also irgendwas werde ich immer machen. Und es wird wahrscheinlich irgendwann sehr traurig sein. Aber solange noch Leute kommen und sich anschauen, wie sich der traurige Phil Laude so auf die Bühne schleppt.
Ich sehe dich schon so bei Love Island Senior. Wenn du mit so einem alten Körper...
Ja, aber jeder muss trotzdem noch Respekt zollen, weißt du? Ja. Es ist so, geh nicht mehr, geh da weg, geh einfach bitte. Und hör auf, aber keiner sagt es ins Gesicht, das ist das Schöne. Jeder will sagen, Respekt. Komm, wir verleihen dir noch einen Preis fürs Lebenswerk, endlich geht.
Ich bin ja ein großer, kennst du diese Hör-zu-Werbung in den Städten? Diese, einer, der die Hör-zu zu Hause hat? So, das sind diese großen Plakate. So mit so Moderatoren und so Markus Lanz, der auf so einem Stuhl sitzt und
unterschiedlich. Ah, das ist eine Zeitschrift?
Die Hör-zu Hause hat. Ja.
Ah, okay.
Und ich bin ja ein großer Fan davon, die Hör auf. die Zeitschrift Hör auf zu konzipieren. Und dann steht da irgendwie so, Michael Wendler, einer, der die Hör auf zu Hause haben sollte.
Ja.
Harald
Schmidt jetzt in der Hör auf.
Genau.
Ja.
Also ich glaube, ich bin nicht bis für immer.
Okay, was ist dein Plan?
Ich habe so viele andere Interessen. So, ich koche, ich hätte voll Bock, irgendwann mal so einen Laden zu haben mit geilem Essen und so geilen Vibes, wo du reinkommst. Mhm. Und wo vielleicht zum Beispiel, ich glaube, es wird immer ein Teil sein, wo dann vielleicht, wo ich so eine Open Stage machen würde.
Ja, ich gebe dir 5 Jahre.
Wo ich so eine Open Stage machen würde und da ist dann auch mal Comedy und die host sich dann auch noch so für alle, die denken, oh, der hat auch mal sowas gemacht. Genau. Ich glaube aber nicht, dass ich für immer in diesem Game bin, Likes, Follower, Tickets verkaufen. Ich glaube, das mache ich nicht bis immer.
Also das nicht, aber ich glaube, du wirst 5 Jahre lang Cupcakes verkaufen und dann wirst du in dem Laden eine Bühne, eine Open Stage machen.
Ja, das kann schon gut sein, dass das immer ein Teil von einem bleibt, aber ich glaube nie, dass es für immer mein ganzer Teil sein soll. Weil ich habe so viele andere Sachen, die ich auch super interessant finde, wo ich mir denke, so, was glaubst du, was passiert wäre, wenn Waititi nicht...
Boah, Digga, keine Ahnung. Also ich habe letztens überlegt, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich Philosophie oder Psychologie studieren. Und dementsprechend würde ich dann mal Taxifahrer werden.
Ja. Psychologie ist ja so ein bisschen das BWL der jungen Frau in 2020, ne?
Mhm. Aber mich interessiert der Shit so krass, Alter. Ja, ich finde das so fucking interessant, einfach auch so diesen zu verstehen, jetzt so, dass auch viel von dieser Küchenpsychologie einfach so gut funktioniert und dann aber auch wieder nicht. So, das ist so krass einfach. Das war für mich auch so die letzten 2 Jahre so, ach, so ist die Welt. Ach, die ist gar nicht so, wie ich sie sehe, sondern die ist so gesehen wie in meiner Brille oder nicht alle Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich freiwillig. Ah, okay, krass. Wusste ich nicht.
Krass ist das richtige Wort.
Ich wollte einfach drüber reden, ich weiß, über diesen Fehler.
Nein. Aber ich glaube, dass krass gehört.
Das war die Mischung aus crazy.
Das ist nämlich crazy und krass. Das ist nämlich mein Talent, Versprecher zu hören. Mir entgeht nichts, wenn Leute sich versprechen. Ich habe auch in der Schule immer so nie zugehört, sobald die Rallye-Lehrerin sich versprochen hat.
Was?
Deswegen hat die auch einmal aufgehört zu reden für 10 Minuten.
Meine ist aber auch angenehmer, als einfach so weiter zu gehen.
10 Minuten nicht geredet.
Also sonst würde jetzt jeder denken, ich sage wirklich krass.
Ich hab krass. Ich habe einmal in der letzten Zeit habe ich Hello und Was ich? Hello und Hey habe ich gemischt und es kam Heil. Das war wirklich so Heil und alle so.
Ja, es ist nichts, wo man drüber wegreden sollte. Heil, dann sollte man dann kurz mal fragen, Simon, wie bitte?
Heil kannst du nicht drüber gehen. Nee. Crass wäre so, okay, crass. Aber ist Heil crass.
Ja.
Heil. Wie sehr juckt dich Hate?
Ja, also zum Beispiel da der letzte Hate, der mich wirklich getroffen hat, war unter einer Show, die ich gemacht habe, wo ich zum ersten Mal moderiert habe. Und dann stand drunter, sind wir uns alle einig, für Laude sollte niemals Stand-up machen. Und das mit 1000 Daumen hoch. Und das war dann schon so, okay,
1000 ouch. Daumen in dein Auge.
Ja, genau. Die sich gleichzeitig so von allen Seiten so poken.
Du noch.
Ja, ja, das hat dann gehurtet, aber war ja auch gleichzeitig irgendwie so ein Ansporn. Also in dem Pain steckt ja dann auch immer irgendwas drin. Und ich glaube, du bist nur angreifbar, wenn du es selber ein Stückchen, also wenn da irgendwie eine Truth für dich drin ist, dann ist es ja so. Weißt du, wie ich meine? Hm. Aber trotzdem gehe ich dem auch voll aus dem Weg. Also irgendwie durch viel Hate-Erfahrung auch von früher gehe ich auch so brenzligen Themen auch irgendwie aus dem Weg, wo ich Hate kriegen könnte für.
Aber ist das nicht irgendwo eine Art Wegducken?
Ja, also ich gehe manchen Jokes, glaube ich, noch aus dem Weg. Ja.
Hör auf damit.
Ja, ne? Voll rein.
Also das heißt, dein weiteres Game ist jetzt so, das, was du jetzt gerade machst, noch weiterzumachen und die Live-Karriere voranzutreiben?
Ja, also ich will auf jeden Fall irgendwann auf Tour gehen. Ich will eine Live-Show machen. Und das ist tatsächlich, war das vor 2 Jahren mein einziges Lebensziel. Mittlerweile gibt es wieder ein paar mehr. Ich hatte so einen Plan. Ich habe immer so Tour als ein Schild auf meinen Spiegel gepappt. und jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber das bleibt schon. Also das ist jetzt so ein Goal.
Was kann man sich unter einer Phil Laude Tour vorstellen? Ist das eine reine Stand-Up-Show?
Ich denke, es wird eine Mischung aus Stand-Up und Musik werden. Also ich spiele auch Klavier, mache so Songs am Klavier. Ich habe ja auch ein Rapper-Pseudonym. Ich bin ja auch Rapper, Young Larry.
Das heißt Figur, Musik, vielleicht sogar was Mediales, gepaart mit Stand-Up-Bits. Also kann ja, man sich so...
Ich denke, in so eine Richtung könnte es gehen. Ich finde aber auch immer den Switch schwierig, muss ich sagen. Ich finde den Switch von zum Beispiel Stand-Up auf Musik schwer. Und auch so zum Beispiel sowas wie mein Eimann-Song oder so. Den kann ich jetzt nicht vor 100 Leuten performen. Das ist irgendwie, das ist halt so ein Track. Und dann müsste man entweder, also dann weiß man als Zuschauer nicht, glaube ich, genau, was man machen soll. Ob man da jetzt feiern soll oder lachen. Und das ist manchmal so ein bisschen, der Übergang finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, vor allem, wenn du dann vielleicht sogar im Stand-up eher diepe Themen ansprechen willst. Und ja, dann wird es aber wieder so albern. Ja. Es kann geil sein, es kann aber auch super cringy sein.
Genau, aber es bin auch ein Stück weit ich. Also unser Podcast heißt Deep und Dumm mittlerweile und nicht ohne Grund. Also es ist irgendwie so genau meine Range. Es schwankt zwischen absolut bescheuerten Jokes und dann irgendwie... Universe.
Und das mag, du, da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ja, ich bin auch so gestrickt, dass ich mir denke, so, boah, ich liebe einen Furzwitz, ja, aber ich rede einfach auch gern über meine Einstellung zum Feminismus.
Ja.
Und was die Welt vielleicht besser machen könnte.
Ja.
So, ich mag beide Seiten. Ich gucke Serien, die so flach vom Humor sind, wo ich mir einfach über jeden Kotz und Piss und Furz, da könnte ich sterben, wenn jemand kotzt. Ich liebe es. Wirklich, Kotzen ist so lustig. Aber ich finde es auch spannend, sich über Fragen der Zeit und der Zukunft irgendwie sich Gedanken zu machen.
Ja.
Und auch mal Haltungen irgendwie einzunehmen und zu sagen, ist das richtig?
Ja, das schließt sich auch null aus.
Nee.
Also beides darf irgendwie sein. Und ich glaube so, das war früher gefühlt noch ein bisschen anders. Also ich glaube tatsächlich, dass früher 30-Jährige anders waren als wir jetzt.
Absolut.
Und wir haben alle jetzt unser inneres Kind entdeckt und akzeptiert und werden wahrscheinlich immer Furzwitze machen.
Vor allem dachte ich, mit 30 hat man das Leben unter Kontrolle. Ich dachte so, die Erwachsenen, ja, die sind safe.
Ja.
Da ist alles safe.
Ja.
It's not.
Nee.
Spoiler. Oh. It's not.
It's not. Und du merkst auch irgendwann, dass deine Eltern, zumindest ich, dass sie ja auch gar nicht richtig erwachsen geworden sind, sondern dass die es immer pretended haben.
Ja.
Das war einfach nur eine Show. Das
ist voll shocking.
Ja.
Krass. Dann findest du so mit 50 mit so Lego-Flugzeugen im Zimmer.
Ja. Also meine Mom ist, glaube ich, ja, so in ihren 20s irgendwo.
Ist doch süß. Ist doch geil.
Voll ich meine, ja.
Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Phil, heute in 5 Jahren rufe ich dich nochmal an.
Okay.
Mache ich, weil ich habe deine Nummer. Und es wird spät und es wird Nacht sein. Heute in 5 Jahren rufe ich dich an. Wo bist du und was machst du?
mache ich in 5 Jahren. Ja, ich gehe hoffentlich auf Tour und bin happy und habe irgendwie eine gute Balance gefunden zwischen der Kunst und meinem Leben. Und ja, im Großen und Ganzen soll sich aber auch nicht viel ändern. Also eigentlich bin ich schon ganz gut dabei. Ich mache so weiter, im Großen und Ganzen.
Dann rufe ich die nicht an.
Nö, musst du nicht.
Komm, schreib dir eine WhatsApp.
Ja, lass uns einfach treffen in einem fancy Hipster-Café.
Ja, ja. Kleines Soy-Latte.
Kaffee mit Hafermilch.
Mm.
Ja.
Ja, wir haben jetzt ziemlich krass deine Persönlichkeitstypen analysiert.
Ja. Ich schicke dir den Test, ich will noch ausbringen,
ich mach den Test, ich mach den Test auch. Wir haben ja gerade wirklich viel von dir erfahren und du hast aber heute auch schon viel von mir erfahren, nämlich
dass du gerne Aale peitscht. Nee, mit Aalen gepeitscht wirst.
Genau.
Von Judith Rakers.
Genau. Und wo.
It's weirder and weirder.
Whatever. Naja, aber das ist ja klassisch dieb und dumm.
Ja, absolut.
Na, weil Aale, tolle Tiere, Judith auch.
Auch.
Es ist deep, es ist dumm und das ist dein Podcast, beziehungsweise euer Podcast und genau. Da bin ich nämlich zu Gast.
Ja.
Und wenn rede ihr über meinen...
rauskriegen wollt, was Simons weirdeste Fetische sind, dann müsst ihr da jetzt reinhören.
Ich bin nämlich ein echter Aalmann.
Damit sollten wir aufhören. Wir haben gepeakt,
es reicht. Wir sind am Peak.
Ja.
Spitze, ciao. Tschüss.
Danke fürs Zuhören.
Feierabend.
Tschö mit Ö.
Ende.
Comedy mit Simon Stäblein.